Ich lese den Predigtext für den heutigen Christfesttag aus dem Titusbrief des Apostels Paulus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 11. Da schreibt Paulus an seinen jungen Kollegen Titus: Erinnere alle in der Gemeinde daran, dass sie sich den Machthabern und staatlichen Behörden unterzuordnen haben, sie sollen ihnen gehorchen und stets bereit sein, Gutes zu tun. Sie sollen niemanden verleumden, friedliebend und gütig sein, allen Menschen sollen sie mit Freundlichkeit begegnen. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam und gingen in die Irre. Wir wurden von allen möglichen Begierden und dem Streben nach Genuss beherrscht. Wir führten ein Leben voller Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten einander. Doch dann erschien die Güte und die Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters. Wir selbst hatten ja keine Taten vollbracht, mit denen wir uns hätten rechtfertigen können. Aber er hat uns seine Barmherzigkeit geschenkt und uns gerettet. Aus dem Bad der Taufe wurden wir neu geboren und erhalten durch den Heiligen Geist das neue Leben. Den hat Gott in reichem Maß über uns ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter. Durch diese Gnade werden wir von Gott als gerecht angenommen. Und damit werden wir zu Erben des ewigen Lebens, so wie es unserer Hoffnung entspricht. Auf das Wort, das ich dir gesagt habe, kannst du dich verlassen. Und ich erwarte, dass du mit allem Nachdruck dafür eintrittst. Denn alle, die an Gott glauben, sollen sich ernsthaft darum bemühen, Gutes zu tun. Das ist recht und nützt den Menschen. Vermeide dagegen Zank, Fragen zu Stammbäumen, Streit und Auseinandersetzungen über die Auslegung des Gesetzes. Denn das ist sinnlos und nützt niemanden. Einen Menschen, der falsche Lehren verbreitet, sollst du nach zweimaliger Ermahnung aus der Gemeinde ausschließen. Du weißt ja. Ein solcher Mensch ist im Unrecht und hat sich schuldig gemacht. Damit hat er sich selbst das Urteil gesprochen. Herr Jesus, verändere uns durch dein Wort, dass das, was du für uns getan hast, sichtbar wird, an uns und durch uns. Dass Menschen an uns dich erkennen und durch uns dir begegnen. Amen. Eigentlich, manche von euch wissen, ist eins von meinen Lieblingswörtern, ja, meistens komplett überflüssig eigentlich, aber diesmal passt, dass das gehört. Auf eigentlich kommt eigentlich so gut wie immer ein Aber. Genau. Ja. Also, eigentlich steht in diesen kirchlichen Listen, wir sollten uns heute aus dem Titusbrief, dem dritten Kapitel, die Verse 4 bis 7 anschauen. Nur die 4. Schauen wir uns die mal an. Karl-Heinz, hast du die für uns? Ja. Eigentlich wäre das der Predigtext. Aber die Güte und die Menschenfreundlichkeit Gottes ist erschienen. Die reine Weihnachtsgeschichte, oder? Aber wenn das nicht Weihnachten ist, Stern, Engel, Chor, Ehre sei Gott in der Höhe und so. Gott hat uns was geschenkt, seine Barmherzigkeit, den Heiligen Geist, das ewige Leben. Man gehört ja auch zu Weihnachten das Schenken. Also ich stehe auf Weihnachtsgeschenke, ich gebe es zu. Schau, deswegen ist es so wichtig, wenn du in die Bibel schaust, dass du dir auch anschaust, was rund um die Verse steht, die du liest. Sonst kannst du mit der Bibel ziemlich alles machen. Schau, in der Bibel steht ja zum Beispiel sogar, es gibt keinen Gott. Hast du das gewusst? Ja, manche haben das gewusst, klar, ich sehe die Profis nicken. In der Bibel steht, es gibt keinen Gott. Die sogenannten neuen Atheisten freuen sich darüber, nur so lang, bis sie den ganzen Vers lesen. Da steht dann nämlich, dumme Menschen sprechen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Die alten Atheisten freuen sich nicht, die kennen das. Darum ist es so wichtig, dass du schaust, wo steht vorher, wo steht nachher, wo steht sonst noch zu dem Thema. Sonst kannst du auf die blödesten Ideen kommen und mit der Bibel ziemlich alles machen. Also Leute, Paulus schreibt keine Weihnachtskarten. So, alles Gute, frohe Weihnachten, geht's uns nicht gut, schaut doch, was Gott uns alles geschenkt hat, für uns alle getan hat, ist es nicht toll? Hast du noch im Ohr, wie dieser, na gut, was ist das, wie dieser offizielle Predigtext anfängt, da steht, doch dann. Da gehört ja was vorher, oder? Doch dann, das ist ein Widerspruch. Das ist ein Gegensatz, da war was vorher. Wir waren vorher, schreibt Paulus, wir waren früher unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, wir wurden von allen möglichen Begierden und dem Streben nach Genuss beherrscht, wir führten ein Leben voller Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten einander. Das war vorher, sagt Paulus. Ja, ich weiß, klingt auch nach Weihnachten manchmal, ist aber nicht die Idee. Weißt, Weihnachten ist nicht deswegen passiert, weil es bei uns auf der Erde so nett zugeht, dass Gott sich gesagt hat, das gefällt mir, da schaue ich auch mal vorbei. Weihnachten hat eine Vorgeschichte. Weihnachten hat einen Grund. Weihnachten fängt spätestens im ersten Buch Mose an, ganz am Anfang der Bibel. Ich gehe mit der Faust aus den Anfang im Ohr. Am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Kennt man. Wenn du nicht mehr so wirklich ganz alle Einzelheiten im Kopf hast, schnell nachlesen, so hinterm Rücken vom Vordermann oder von der Vorderfrau. Erstes Buch Mose, in manchen Bibeln heißt Genesis, ganz am Anfang, die ersten zwei, drei Kapitel. Ich habe schon mal erwähnt, dass ein evangelischer Mensch selbstverständlich seine Bibel im Gottesdienst mit hat zum Mitlesen, oder? Ich meine, wie willst du sonst nachschauen, ob ich dir keinen Plätzchen dazu? Also schnell nachlesen. Am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Eine perfekte Welt. Vollkommen. Ohne jeden Fehler. Und als Abschluss dieses Anfangs schafft Gott den perfekten Menschen. Vollkommen. Ohne jeden Fehler. Und weil wir Menschen vollkommen waren damals, hat Gott uns die vollkommen freie Entscheidung gegeben. Die vollkommen freie Entscheidung, ob du ihm vertrauen willst oder dein Leben lieber selber in die Hand nimmst. Und in deiner Vollkommenheit hast du dich vollkommen falsch entschieden. Danke Gott, ich schaffe es selber ohne dich. Nachzulesen, erstes Buch Mose, Kapitel 3. Übrigens, gleich im Kapitel drauf, 1. Mose 4, siehst du, was da rauskommt. Kein erschlägt seinen Bruder Abel. Paulus schreibt es so, wir führten ein Leben voller Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten einander. Sofort im nächsten Kapitel, so schnell geht es. Weil es um mich geht. Immer um mich. Wenn schon nicht Gott der Mittelpunkt der Welt ist, dann aber bitte wenigstens ich. Weißt du, Make America Great Again hat nicht der Donald Trump erfunden. Wisst ihr, wer es erfunden hat? Wir haben es erfunden. Im Jahr 1993 gab es hierzulande ein Volksbegehren mit dem Titel Österreich zuerst. Lang vor Make America Great Again. Wir haben es erfunden. Ja. Unterschrieben haben das übrigens über 400.000 Menschen. Wir zuerst. Ich zuerst. Wir wurden von allen möglichen Begierden und dem Streben nach Genuss beherrscht. Schreibt Paulus noch Fragen? Du warst eine Katastrophe, schreibt Paulus. Auch wenn ausgerechnet du damals 1993 gerade nicht mit unterschrieben hast, manche der hier anwesend waren damals noch gar nicht da, die sind fein raus. Keine Spur vom guten Kern im Menschen. Das, was dich gut macht, dass Gott dich nach seinem Bild geschaffen hat. Das hast du weggeschmissen. Darauf hast du mehr oder weniger dankend verzichtet. Von Jugend an haben sie nur Böses im Sinn, sagt Gott über uns Menschen, sagt Gott über dich. Von Jugend an haben sie nur Böses im Sinn, nur Böses. Du hast dich schon gegen Gott entschieden, denn bitte, 1. Mose 3 ist nicht eine Geschichte, also die Sache mit dem Sündenfall, ihr wisst schon, diese komische Frucht, falls du gerade noch nicht nachgelesen hast, das ist nicht eine Geschichte über diese zwei Menschen damals, von denen die eine Eva geheißen hat und vom anderen wissen wir den Namen nicht, weil Adam ist kein Name, Adam heißt einfach Mensch. Diese Geschichte über den Menschen, diese Geschichte über dich. Es ist deine Geschichte. Du hast diese Entscheidung getroffen, dass du auf eigenen Füßen stehen kannst, dass du es schon selber schaffst, dass du keinen brauchst, der das sagt, das Leben sei es und Gott schon gar nicht. So schaut dein Leben aus, das hast du ausgesucht. Und noch im gleichen Kapitel, 1. Mose 3, solltest du wirklich nachlesen. Da sagt Gott, er wird es nicht dabei belassen. Einen Nachkommen verspricht er der Eva, der wird der Schlange den Kopf zertreten, heißt es da wörtlich. Der wird ein für einmal Schluss machen mit dem, was die Schlange, der Teufel, angerichtet hat. Denn seit diesem Sündenfall hat der Teufel Macht über uns. Martin Luther hat es in seinem Buch vom geknechteten Willen so formuliert, der Mensch ist wie ein Ross. Er wird entweder von Gott geritten oder vom Teufel, aber geritten muss er werden. Diese Vorstellung, ich kann mein Leben selber bestimmen, frei, unabhängig, unbeeinflusst, das ist Illusion, sagt Luther. Dein Wille und deine Entscheidungsfreiheit sind noch viel geknechteter, als Luther sich das gedacht hat. Weißt, in unserer Welt sind manche Dinge so selbstverständlich. Keiner fragt, wieso. Das ist aber. Ich denke an ein junges Paar, Christen, sie leben zusammen, heiraten werden sie nicht, denn das würde finanzielle Nachteile mit sich bringen. Da kriegen sie dann irgendwelche Unterstützungen nicht, die käme ich da nicht so genau aus. Ich denke an ein älteres Paar, Christen, genau das Gleiche. Kein Geld, kein Hochzeitsmarsch. Und alle nicken verständnisvoll. Das geht jetzt wirklich nicht, dass man irgendwelche finanziellen Einbußen in Kauf nimmt, versteht ja jeder. Um Himmels Willen, und ja, ich meine das so. Um Himmels Willen. Woher kommt diese verdammte Selbstverständlichkeit, dass Geld alles rechtfertigt? Dass du deine Überzeugungen verkaufen kannst, weil nichts anderes ist es. Wer zum Teufel sagt es? Und ja, es geht um den Teufel dabei. Und keiner stellt es in Frage. Geld ist ein Grund für alles, Besitz ist ein Grund für alles, Urlaub, Freizeit sind ein Grund für alles. Hauptsache mir geht's gut, Hauptsache es fühlt sich gut an. Das sind so diese Selbstverständlichkeiten, die keiner in Frage stellt. Ja, sagt Luther, und die Bibel, da hat das nämlich her, du wirst immer geritten. Und es hat angefangen mit 1. Mose 3. Doch dann, und deswegen steht es da, doch dann. Darum ist es so wichtig, dass wir die Vorgeschichte mithören. Weil sonst ist Weihnachten, ja, steht dann so einsam und ansatzlos in der Landschaft, Ereignis, ja, schön, sicher, keiner weiß so recht, wieso und wozu, aber ist eh fein, dass Gott auch mal bei uns vorbeischaut. Wir feiern es heute alle Jahre wieder. Vor vielen Jahren, ich gestehe, manchmal höre ich Ö3, am 25. Dezember ein Interview mit einer Studentin in Wien aus Nigeria, also ganz tief schwarzes Afrika. Und der Reporter in überzeugende Ahnungslosigkeit fragt diese nigerianische Studentin, und dieses Fest, was sie da gerade feiern, gibt es das bei Ihnen auch? Und die Studentin aus Nigeria sagt, ja schon, aber bei uns ist das eher ein kirchliches Fest. Wenn du die Vorgeschichte weißt, wenn du im Titusbrief, Kapitel 3, Voranfangs, du tust bei Vers 4. Oder noch früher, es schaut übrigens nichts, wenn du den wirklich diesen Brief in Anzug durchliest. Hat der Titus auch gemacht, wie er ihn gekriegt hat. Dann liest er mal so, wie er geschrieben worden ist. Ja, schadet nichts. Dann merkst, wie verloren du warst. Dann merkst, wie sehr du geritten wirst von allen möglichen Mächten. Dann begreifst du, wie notwendig das war, dass Gott selber kommt und dich da rausholt. Er hat uns seine Barmherzigkeit geschenkt und uns gerettet. Damit kannst du was anfangen, wenn du weißt, wie verloren du warst. Was für Katastrophe du aus deinem Leben gemacht hast. Weil das ist so, dieses neue Leben, das kriegst du geschenkt. Nur geschenkt. Du kannst es nicht machen. Du musst es auch nicht machen. Gott schenkt dir es. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen damit gar nichts anfangen können. Das kann ich aber nicht sein, dass ich so gar nichts dazu tun muss, dass ich mich überhaupt nicht bemühen muss, dass ich es einfach so geschenkt kriege. Das gibt es doch überhaupt nicht. Irgendeine Leistung von meiner Seite muss ja wohl dabei sein, sonst kennt er ja jeder. Und dann war ich ja nichts Besonderes. Und um das geht es ja. Ne? Gerade uns Frommen fällt es immer wieder mal so schwer, dass du es glaubst. Du kannst nichts dazu tun und du musst nichts dazu tun. Wir selbst, schreibt Paulus, hatten ja keine Taten vollbracht, mit denen wir uns rechtfertigen konnten. Er sagt nicht nur wenige Taten. Er sagt nicht damit zu wenige Taten. Ich meine, auf das würde sich ein anständiger, frommer Mensch sofort einlassen. So bescheiden und demütig sind wir immer, dass wir sagen, ja natürlich reicht es nicht, aber ich bemühe mich wenigstens. Wir selbst hatten keine Taten vollbracht, mit denen wir uns rechtfertigen konnten. Keine, nicht eine. Alle deine guten Taten, alle deine frommen Werke, alle deine religiösen Übungen, vor Gott zählen die genau nichts. Null. Alles das, was du so ansammelst, damit du Gott damit beeindruckst, oder wenigstens dich selber und vielleicht noch den einen oder die andere. Null. Ich weiß, es ist schwer zu schlucken, weil der menschliche Stolz, der hätte gern irgendwas zum Herz sagen. Da schau, so übel bin ich ja gar nicht. Ein bisschen besser wie die anderen oder als manche andere oder wenigstens wie der da. Vielleicht bist du es eh. Vielleicht bist du tatsächlich, vielleicht machen wir es umgekehrt, vielleicht kennst du tatsächlich, wenn der noch ein bisschen katastrophaler drauf ist. Weißt du, gestehe ich dir gern zu, es gibt Menschen, die sind noch schlimmer als du. Glaubst du wirklich, vor Gott macht das einen Unterschied? Entschuldige, wenn du vor dem Großglockner stehst, ist es wurscht, ob deine Schuhe Plateausohlen haben, oder? Nein, wir hatten keine Taten vollbracht, mit denen wir uns rechtfertigen konnten. Du warst so erbärmlich, dass Gott dich aus Erbarmen gerettet hat. Und dann fragst du, ja, was tun wir das dann alles an? Ich meine, das mit dem frommen Leben, ich meine, theoretisch könnte ich leben wie das letzte Schweinchen und es wird keinen Unterschied machen. Stimmt. Wenn es um deine Erbärmlichkeit geht, macht es nicht den geringsten Unterschied. All dein Bemühen ändert nicht das Mindeste daran, dass du angewiesen bist auf Gottes Erbarmen. Heißt, gerade Menschen, die es ernst meinen mit Jesus, du fällst so leicht wie in dieses Leistungsdenken eine. Gerade weil du es ernst meinst. Du möchtest ja gern was tun für ihn. Ich meine, ist ja gar nicht falsch, was immer du aus Liebe zu Jesus tust, ist großartig, solange du es aus Liebe tust. Solange sie nicht so nebenbei wieder diese Sorge einschleicht, ich muss aber schon, sonst bin ich am Ende kein Christ mehr. Sonst verliere ich meine Beziehung zu Jesus, sonst verliere ich mein ewiges Leben oder sowas in der Richtung. Wenn ich anfange so zu denken, dann habe ich was anderes schon längst verloren, nämlich das Vertrauen zu Jesus. Weil der sagt, du kriegst es geschenkt. Und das kannst du ihm glauben. Dein Christsein, der Beziehung zu ihm, der ewiges Leben, geschenkt. Weihnachtsgeschenke halt. Ne? Das neue Leben. Meine Weihnachtsgeschenke gehören dir, sobald sie mal überreicht sind. Die kann da keiner wegnehmen. Die sind deine, egal was du damit machst. Deswegen kommt Paulus da mit der Taufe daher. Weil Taufe kann da keiner mehr wegnehmen. Taufe ist passiert. Keine Macht der Welt kann sie rückgängig machen. Du kannst aus der Kirche austreten, du kannst vom Glauben abfallen, du kannst ein Leben führen, das noch mancher gefallene Engel dabei rot wird. Aber du kannst dich nicht enttaufen. Der Taufe ist passiert. Keine Macht der Welt und keine Macht der Hölle kann sie rückgängig machen. Wie Martin Luther ganz am Boden war, gezweifelt hat an sich und seinem Glauben, verzweifelt ist an sich und seinem Glauben. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich kenne das. Es ist manchmal wirklich zum Verzweifeln mit mir und meinem Glauben. Wie der nicht mehr sicher war, ob irgendwas von dem wahr ist, was er in der Bibel entdeckt hat. Da hat er vor sich auf den Tisch geschrieben mit Kreide, ich bin getauft. Weil das kann ihm keiner nehmen. Die Taufe ist passiert und keine Macht der Welt und keine Macht der Hölle kann sie rückgängig machen. Geschenkt. Und diese Taufe steht für das neue Leben. Geschenkt. Du hast es nicht verdient. Du kannst es nicht verdienen und deswegen kannst du es auch nicht verlieren, dadurch, dass du es nie mehr verdienst, weil du es nie verdient hast. Es ist ein Geschenk. Du hast es nicht verdient, du kannst es nicht verdienen und du kannst es auch nicht verlieren. Aber du kannst es leben. Denn dieses neue Leben, von dem Paulus redet, ist ein Leben, anders als in dieser Welt üblich ist. Im Philipperbrief hat Paulus dieses neue Leben so beschrieben. Nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen, vielmehr achtet in Demut. Einer den anderen höher als sich selbst. So schaut es aus bei Gott. Dass jeder, jede, den die andere behandelt wie jemand höherstehend. So schaut es aus bei Jesus. So wird es ausschauen in dieser neuen Welt, die Gott schaffen wird, wenn Jesus wiederkommt. Und du bist dann dabei in dieser neuen Welt, wenn du an Jesus glaubst. Reich Gottes heißt diese neue Welt. Und sie hat schon angefangen. Das Reich Gottes ist schon da, mitten unter euch, hat Jesus gesagt. Dann kannst du ja gleich jetzt anfangen, dass du lebst wie ein Mensch, der zu diesem Reich Gottes gehört. Dass du lebst wie jemand, die Hand in Hand mit Jesus durch dieses Leben geht, mit dem Jesus, der das Reich Gottes ist. Dann wirst du auch so sein. Du kannst das jetzt auch gleich machen. Dann werden das alle machen. Und ja, ich höre den Einwand, ja dann, wenn das alle machen, dann ist es ja einfach. Wenn alle einander behandeln, gegenseitig wie Höherstehende. Stimmt. Aber weißt du, warum das dann einfach ist und das alle machen? Weil alle, die dann dabei sind, dort, die haben das hier trainiert. Hier in dieser Welt, wo es nicht einfach ist. Wo du Widerstand erlebst, auch in dir selber, wo du immer wieder mal der Deschek bist, wenn du dich Jesus-mäßig benimmst. Tut mir leid, ich wollte das jetzt auch gern gendern, ich habe keine weibliche Form von Deschek gefunden. Denkt es euch selber. Also, wenn du das hier in diesem Leben trainiert hast, ein Leben im Reich Gottes, dann ist es dort, wo es alle anderen auch machen, tatsächlich ein Lehrer. Gutes tun, niemanden verleumden, friedliebend und gütig sein, so wie Paulus das schreibt. Du kannst es, wenn du an Jesus glaubst. Du kannst es üben, du kannst es trainieren, du kannst immer besser drin werden. So schaut dieses neue Leben aus. Das hat Gott dir geschenkt. Du hast es schon. Von mir aus, sieh es als ein Weihnachtsgeschenk an. Welches Weihnachten kannst du aussuchen? Heuer, das Jahr, wo du zum Glauben gekommen bist, oder damals, 4 v. Chr, wie Jesus auf die Welt gekommen ist. Stell dir Folgendes vor, du hast heuer zu Weihnachten was ganz was Tolles gekriegt. Ich bin ein Technikfreak. Das ultimative Soundsystem für dein Wohnzimmer. Ja, so mit was weiß ich, allen Abspielmaschinen und 100.000 Lautsprecher, dass du Bach hören kannst, als ob Johann Sebastian persönlich vor dir auf der Orgel sitzt. Oder AC/DC, je nachdem, was da halt leer ist. Und du nimmst das Teil, kleine Originalverpackung, stellst es aufs Bücherregal, schaust jeden Tag hin und freust dich drüber. Sagst es allen, die nicht rechtzeitig flüchten, und den anderen erzählst davon, wie toll das ist. Und täglich staubst du es ab, also die Originalverpackung, weil die ist ja noch zu. Wie sinnvoll ist das? Genau. Ja. Und genauso sinnvoll ist es, wenn du dieses neue Leben, dieses völlig andere Leben, dieses Reich Gottes Leben, wenn du es geschenkt kriegst und es endet nichts dran, wie du dein Leben führst und gestaltest. Das ist dumm. Einfach dumm. Also schnapp dir dieses geschenkte neue Leben. Box aus und leb's. Trainier's. Schau, bei deinem großartigen neuen Soundsystem gibt es auch jede Menge Funktionen, die wirst du irgendwann einmal finden und wirst sie lernen. Und mit jeder Funktion, die du lernst, wird es noch großartiger. Genauso geht es mit dem neuen Leben auch. Ich fange an mit dem, was da ist, was ich jetzt weiß, was ich jetzt kann und übe das und trainiere das. So, für nachher, ihr wisst schon, die Hausübung, heute leider ausnahmsweise ohne Kaffeebar, aber wir werden das hinkriegen. Bitte? Aber Kekse gibt's. Wunderbar, gut zu hören. Folgende Aufgabe: Hol dir einen oder eine oder zwei, nicht mehr. Und erzählt euch gegenseitig, wo du das schon erlebt hast, dass sich jemand so richtig Jesusmäßig benommen hat. Konkrete Beispiele. Falls dir nur eine Geschichte einfällt, wo du das selber warst, der sich Jesusmäßig benommen hat, geht in Ordnung. Ich empfehle als Übung in christlicher Bescheidenheit, dass du nicht dazu sagst, dass du das warst. Das geht.